Ladies First. Komische Frauen im Porträt.
Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Franziska Wanninger. Claudia Pichler und ich stellen euch in unserem Podcast regelmäßig wunderbare Kolleginnen aus Kabarett und Comedy vor. Und damit sind wir nach 25 Künstlerinnenporträts und 3 Sonderfolgen auch schon bei unserem letzten Gast im Jahr 2020 angekommen. Und zwar der Kölner Kabarettistin und Schauspielerin Nora Böckler. Sie ist im baden-württembergischen Ludwigsburg geboren und in Marbach am Neckar aufgewachsen. Nach dem Abitur absolvierte sie zunächst eine Schauspielausbildung in Köln. Bald schon folgten die ersten Film- und Fernsehangebote sowie ein Engagement bei Prosecco Pack, einem Kabarett-Damentrio des Düsseldorfer Komödiens, das deutschlandweit unterwegs war und mehrere Preise gewann. 2016 folgte dann ihr erstes Soloprogramm mit dem Titel »Spaß ist mir ernst«. Neben diversen Schauspielrollen steht sie seit 2019 unter anderem für das RTL-Sketchformat Schmitz und Family vor der Kamera. Wer bist du? Vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen.
Ja, ich bin Nora Böckler. Ich bin 40 Jahre alt. ganz neu bin ich 40 Jahre alt. Bin geborener Schwabe und lebe schon sehr lange Zeit in Köln. Und bin... Ich sag's immer, eine komische Schauspielerin, die auch mit einem Soloprogramm auf Tour ist. Aber mir hat jetzt neulich jemand in einem Podcast gesagt, nein, sag nicht eine komische Schauspielerin, das geht nach hinten los noch. Oder dann denkt man, schielt die oder was stimmt mit der nicht? Aber ich sehe mich so, ich bin keine typische Stand-up-Comedian. Ja, ich bin eine komische Schauspielerin, die mit einem zweiten Soloprogramm auf Tour ist.
Und welche Themen beschäftigen dich auf der Bühne?
Viel Gesellschaftskritisches, das finde ich sehr, sehr spannend. Mich interessieren Menschen schon, seit ich klein bin und denken kann. Ich studiere die einfach gerne. Ich finde Menschen wirklich so spannend und so unterschiedlich. Und ich finde Szenen toll, die man einfach aus dem Leben kennt.
Wie heißt dein aktuelles Programm?
5 Sterne Fiasko.
Und wenn du jetzt überlegst, vielleicht letztes Jahr oder so, wie viele Auftritte spielst du so im Jahr?
Oh, letztes Jahr weiß ich es nicht genau. Ich weiß aktuell von 2019, weil mein Steuerberater mir Druck macht.
Letztes Jahr war 2019.
Ach ja, ich dachte, wir sind schon im Jahr 2021.
Leider nicht.
Mit Corona, da geht es so schwupps, bist du schon wieder ein Jahr älter. Ja, ich mache gerade die Steuer von 2019 und der drängt mich. Und da habe ich gesehen, 69 Vorstellungen hatte ich. Ich war selber ein bisschen überrascht.
Wenn du jetzt so ein Programm schreibst, wie erarbeitest du das oder wie findest du dein Material?
Oh, das ist schwer. Das ist ganz schwer. Erstmal gucke ich so, was interessiert mich, was kotzt mich an, was finde ich schwierig, was finde ich total lustig, womit habe ich Probleme, womit haben viele meiner Freundinnen Probleme. Und dann setze ich mich hin und dann gucke ich, was ich auch schon für Geschichten erlebt habe, wo mir Freundinnen sagen, ja, jetzt komm. Du übertreibst doch. Ich sage, nein, das ist mir so passiert. Die schon so komisch sind. Meistens, wenn es halt einfach schön wehtut. Also wenn mir mein HNO-Arzt sagt, ich könnte sie wieder gesellschaftstauglich machen, dann denke ich mir, okay, wie denn? Mit einer Mikrodermabrasion. Und dann, Mikrodermabrasion ist so, da werden die groben Poren. Er hat mir gesagt, ich leide unter einer sehr groben Haut, sehr grobporig. Dann tut es sehr weh, aber es ist auch wahnsinnig lustig, weil ich ihm gesagt habe, ja, dann bin ich dabei. Also ich möchte auch wieder gesellschaftstauglich sein. Ja, genau. Sowas als Beispiel. Und dann setze ich mich dahin und dann überlege ich und dann schreibe ich und dann, wenn ich das alles später habe, dann gebe ich das mal meinem Ghostwriter, der da was richtig Gescheites draus macht.
Warum wolltest du Kabarettistin werden?
Es war nie mein Plan. Also ich habe so den klassischen Weg Schauspielschule gemacht und mein Traum war es immer, die große Medea Schauspielhaus Köln. Leiden, viel Leiden und großes Theater. Und ich wurde so ein kleines bisschen gehypt auf der Schauspielschule und war aber die Einzige, die später keinen Job hatte. Also alle anderen haben einen Job gehabt, nur ich nicht. Und dann habe ich mich irgendwann coachen lassen und habe gedacht, naja, vielleicht sagt dir einfach auch mal jemand, Nora, lieber Friseursalon Böckler, das ist dein Weg, aber nicht Bühne. Und wir haben viele Übungen gemacht und ich habe einfach mal drauf losgequasselt, ohne den Kopf einzuschalten. Und dann hat sich echt rausgestellt, dass eigentlich mein ganz großer Traum ist, eine eigene Comedy-Sendung zu haben. Ganz was anderes. Also ich meine, ich saß da, ich war ein und dieselbe Frau und wollte noch einen Tag vorher Medea spielen am Schauspielhaus. Und dann habe ich so gemerkt, okay, wie kommt man denn da hin? So von heute auf morgen eigene Comedy-Sendung, schwer. Und dann habe ich angefangen, so mein erstes 10-Minuten-Set zu spielen. Und so kam immer eins zum anderen. Und dann hat mich das Düsseldorfer Komödchen angerufen. Und Kai Lorenz hat gesagt, ich würde sie gerne zum Vorsprechen animieren. Da habe ich natürlich nicht zurückgerufen, weil ich gedacht habe, mich verarscht jemand. Weil in unserer Branche sagt kein Mensch animieren. Das heißt, ja, da ist ein Casting oder ein Vorsprechen, entweder kommst du oder ciao. Und nachdem er das zweite Mal auf meiner Mailbox war, habe ich zurückgerufen. Und ja, und dann wurde ich Teil von Prosecco Pack und habe halt echt ganz, ganz schnell in ganz tollen Häusern Luft geschnuppert da oben. Und das hat mir viel Freude bereitet.
Und dein erster Solo-Auftritt, kannst du dich an den noch
erinnern? Genau, das war der allererste, das wissen ja, viele wissen es nicht. Mein allererster Solo-Auftritt war im Fraunhofer Theater in München.
Echt?
Ja.
Ach stimmt, das hast du schon mal erzählt.
Aber auch mein erster und letzter mit diesem Programm. Genau, das war wirklich mein allererster, Gott ey, da habe ich vorgesprochen bei den Jungs, ich weiß leider die Namen nicht mehr, die damals das Fraunhofer
geleitet. Felix Gattinger und der Martin Jonas waren
so,
das damals.
Die Frau Manninger weiß es natürlich. Und dann haben die gesagt, na, wir geben dir nicht einfach so 90 Minuten Abend, weil du weißt ja, wer hier alles spielt. Nicht so, ja, ich weiß. Aber spiel doch so, sag mal, lockere 15 Minuten aus deinem aktuellen Programm. Die gab es damals noch nicht. Und dann dachte ich, okay, ich muss irgendwie 15 Minuten. Okay, dann habe ich meine ganze Kellnernummer zusammengeschrieben. Ich habe ja damals viel gekellnert, nicht mehr. Und dann habe ich Gott alleine vor den Zweien gespielt.
Krass.
Mit dem wahnsinnig süßen Techniker, dem Peter.
Na, dem Hans. Na,
der Hans. Der Hans. Jeder, liebe Frauen da draußen in der Kameraszene, ihr werdet den Hans wahrscheinlich auch kennen. So, also... Ja, und dann haben die gesagt, du darfst einen Abend haben. Das war mein allererster Auftritt.
Und an einem Auftrittstag, was ist für dich der schönste Moment?
Wenn ich wieder zu Hause bin.
Oh Gott, Name.
Nein, aber natürlich ist es der schönste Moment, wenn das Publikum das genauso lustig findet wie du auch. Ja, wenn es irgendwie so matcht, wenn, ehrlich gesagt, wenn viele Männer im Publikum sind, dann wird es umso... homogener und irgendwie ist es eine geile Stimmung. Das ist echt lustig.
Erinnerst du dich an einen richtig schlimmen oder peinlichen Auftritt?
Ja, also der schlimmste Auftritt meines Lebens war, da wurde ich gebucht für eine Firma, lief so ein bisschen unter Weihnachtsveranstaltung und ich durfte eine Vorband, quasi einen Voract mitbringen, der dann noch kurz performt und Gott, das ist sehr traumatisch, ehrlich gesagt. Und naja, ich kam auf die Bühne, ich habe 90 Minuten mit meinem aktuellen Programm 5 Sterne Fiasko und da muss man auch ein paar leise Tönen zuhören. Ne? Also es ist jetzt nicht so auf die 12. Und ich kam raus und sehe schon, wie so leere Bierkästen unter den Bänken stehen und so leere Rotkäppchen Flaschen. Und dann dachte ich mir, oh fuck, was ist denn jetzt los? Das war halt bierzeltartig, ne? Und ich habe die kurz begrüßt und habe gesagt, jetzt kommt mein Kollege, der euch, darf ich ihren Namen nennen?
Ja, ne? Ja, klar.
Genau, ein ganz toller Kollege, Sven Benzmann, der auch klasse Gitarre spielt und eine wahnsinnige Joe-Cocker-Stimme hat. Und der hat dann gespielt und dann ist der wieder abgegangen und ich kam und habe gesagt, so, und jetzt fangen wir an. Wir wollen den Sven!
Nein!
Wir wollen den Sven!
Nein!
Und tauschen so alle so. Wirklich, die konnten mich gar nicht mehr gerade angucken. Die waren halt, echt, die waren halt hardcore besoffen auch. Und es war wirklich, also ich habe so geheult und ich habe mir geschworen, ich gehe nie wieder auf die Bühne. Also weil so ein immenses Schmerzensgeld kann man mir gar nicht bezahlen. Das ist unbezahlbar. Also es ist unglaublich. Und der Sven hat aber ganz süß reagiert, weil ich dann gesagt habe, kannst du bitte die Zugabe spielen, weil ich, also ich gehe da nicht mehr raus. Er so, nein, das ist doch dein Hand. Ich so, die wollen doch nicht.
Oh Gott.
Es war wirklich so furchtbar. Oh Gott.
Und ja. Abgesehen von diesem Auftritt, gab es sonst noch irgendwelche Rückschläge über die Jahre? Und wenn ja, welche?
Also das muss ich sagen, war wirklich mit Abstand der allerschlimmste Auftritt. Nein, sonst so das Übliche, was man so kennt, aber... Jetzt nichts Schlimmes, aber das war echt ein traumatisches Erlebnis.
Hast du weibliche Vorbilder?
Ja, Franziska Wanninger. Ja, in der Tat. Also
jetzt ist im Ernst.
Bitte. Ja, im Ernst. Ich kann es einfach sagen, wie es ist. Es kommt immer darauf an, was definiert man unter Vorbilder? Also Vorbilder, die jetzt quasi wirklich wie du, ne, die so einen geilen Weg gehen, die sich von nichts abbringen lassen, die da dranbleiben. Ne? Es ist für mich wirklich, ich finde das ganz, ganz, ganz großartig. Und du arbeitest ja auch so krass an dir. Und dann gibt es also Vorbilder oder so Leute, die ich halt auf der Bühne total lustig finde. Das ist schwer. Weil zum Beispiel gibt es ganz, ganz viele auch weibliche Kolleginnen, die finde ich künstlerisch total toll, aber ich muss mich trotzdem nicht totlachen. Mhm. Kennst du vielleicht? Also es gibt es ja ganz oft, dass man sagt, boah, Hammer-Set, aber es ist jetzt, ne, ich muss halt mehr lachen, wenn jemand als Figur auf die Bühne geht und mir zeigt, wie sie neulich in der Bahn saß und wer alles neben ihr saß zum Beispiel. Und das genial nachmacht, das ist halt mein Humorzentrum. Aber so Vorbilder, weibliche, Happe Kerkeling. Nee, genau. Also Anke Engelke ist natürlich für mich absolute Königsdisziplin. Sowohl menschlich als auch auf der Bühne vor der Kamera. Wow, finde ich sensationell.
Was denkst du, ist es Vorteil oder Nachteil, in der Comedy eine Frau zu sein?
Boah, schwierige Frage. Also ich glaube, dass wir ganz oft im Nachteil sind, aber ich glaube, man kann da auch einen guten Vorteil draus schlagen, je nachdem, wie man sich da durchschlägt. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Aber oft werden wir, allein betrachtet von Gagen, Entschuldigung, aber das ist echt eine einzige Sauerei. Ich kenne jetzt keine Frau, und ich rede da teilweise sehr offen darüber, die mehr Geld verdient als ein Mann, sondern es ist immer andersrum. Und die Begründung, da gibt es keine Antworten drauf, das finde ich ja noch viel geiler.
Hast du schon mal beruflich was erlebt, wo du dir gedacht hast, als Mann wäre mir das nicht passiert?
Beruflich?
Ja.
Ja, also klar, wenn man nach der Show, der klassische Satz, also für eine Frau sind sie wirklich lustig. Ich glaube, noch nie hat irgendein Mensch gesagt, für einen Mann sind sie wirklich lustig.
Ja, das stimmt.
Oder? Hm. Also das weiß ich, es ist so, ach, dafür haben wir zu wenig Zeit, aber das ist, da gibt es viel Redebedarf, finde ich, über dieses Thema. Das ist echt. Rückblickend betrachtet auf den Auftritt mit Sven Benzmann, wenn ich ein Mann gewesen wäre, hätten die sich erstmal nicht getraut zu sagen, wir wollen den Sven! Mhm. Ne, es ist schon alleine auch so kleine Sachen, wie wenn ich auf die Bühne gehe in einer Mixshow und ich bin mal wieder natürlich die einzige Frau, dann ändert sich sofort die Körperhaltung der weiblichen und auch männlichen natürlich Zuschauern. Und das alleine, das ist einfach, das ist frech. Das passiert bei Männern nicht. Das passiert ja bei Kollegen von uns, die jetzt ein bisschen merkwürdiger aussehen, zum Beispiel. Ja, oder die als Clown auf die Bühne gehen oder irgendwie einer großen Verkleidung. Da passiert es auch, dass man so sagt, was ist das denn? Mhm. Aber bei uns Frauen ist es sofort so, mal gucken, ob die was kann. Das interpretiere ich so. Vielleicht ist es auch eine Körperhaltung, die was ganz anderes spricht. Ja, aber das fällt mir ganz oft auf und das finde ich sehr schade.
Also du denkst schon, dass Frauen auf der Bühne anders bewertet werden als Männer?
Ja, natürlich. Also es ist auch okay, dass man, also nee, es ist nicht okay, dass es immer noch so festgefahren ist, ja, dass man sagt, oh, eine Frau, ja, jetzt kommt eine Frau, ob die was kann? Nee, ich fände es schöner zu sagen, geil, eine Frau, cool. Guck mal, was die zu erzählen hat.
Wie gehst du mit Pressekritiken um? Gibt es welche, die dich länger verfolgen?
Oh ja, früher war das ganz schlimm. Früher hat mich das echt zerstört. Und heute, ehrlich gesagt, lese ich die eigentlich nicht mehr. Vor allem, also ich habe auch schon Pressekritiken gehabt, wo ein Autor, die in ein und derselben Vorstellung waren, der eine zerreißt mich bis aufs letzte Hemd und der andere sagt, also sowas Gutes hat er noch nie gesehen. Ja, sorry. Also das kann ich dann halt auch nicht mehr ernst nehmen. Und es ist ja auch nur eine Meinung. Also das darf man ja auch nicht vergessen, sondern Pressestimme ist eine Meinung von einem Journalisten, der auch gerade in der Stimmung ist, der vielleicht Beziehungsstress hat, vielleicht ist er unglücklich verliebt, vielleicht ist er auch gerade ganz frisch verknallt und dann hast du Glück und er schreibt was Geiles. Also, ach komm.
Denkst du darüber nach, was du auf der Bühne anziehst?
Immer erst danach, ja.
Was heißt das?
Naja, danach, wenn ich irgendeine Aufzeichnung hatte, dachte ich, was anderes wäre besser gewesen. Aber nee, ansonsten, ich mache mir da, ich glaube, leider nicht so viel Gedanken.
Warst du beruflich schon mal Sexismus ausgesetzt oder wurdest sogar sexuell belästigt?
Also so richtig sexuell belästigt zum Glück nie. Aber klar, so blöde Sprüche von der Seite oder so, Ja, dann gehen wir danach aber noch was trinken, gell? Mhm. So, nee, das tun wir nicht. Nee, aber ich muss wirklich sagen, zum Glück bin ich da echt verschont geblieben.
Was würdest du einer Frau, die Comedy oder Kabarett machen möchte, raten?
Don't do it.
Nein!
Nein, natürlich nicht. Ich glaube, ich würde ihr raten, mach dir wirklich bewusst, was du sagen möchtest. Also, warum du auf die Bühne gehst. Gehst du auf die Bühne, weil du sagst, ah, ich finde es irgendwie cool, vor Zuschauern zu stehen? Oder hast du wirklich was, was in dir brennt und du willst es nach draußen bringen und draußen schreien und du findest das wirklich, was du machst, zu 100% gut und lässt dich davon nicht abbringen? Dann geh da raus und beiß die Zähne zusammen. Es ist ein langer Weg und es lohnt sich aber nicht aufzugeben.
Hast du selber in der Branche früher Unterstützung erfahren? Und wenn ja, war das eher von Männern oder eher von Frauen?
Da muss ich wirklich sagen, sehr gemischt. Ich wurde ja auch von dir unterstützt. Total toll. Also ich finde, sogar muss ich da sagen, in meinen Anfängen, da warst du mit auch so die einzige Frau und aber auch echt ein paar Männer, die wirklich ganz toll mich supportet haben. Da bin ich unendlich dankbar und da kann ich jetzt wirklich sagen, waren auch echt einige Männer dabei. Das hört sich so böse an, gell?
Na Gott.
Da waren auch ein paar Männer dabei. Man kann es nicht glauben, aber es ist so. Man glaubt es kaum. Männer.
Förderst du eigentlich Nachwuchskünstler oder Künstlerinnen im Speziellen?
Ich bin leider ja nicht in so einer prominenten Lage, dass ich da so viele Förderungsmöglichkeiten habe. Aber mich haben schon ein paar Mal um ihre Meinung gebeten oder gefragt, ob ich da mal drüber schauen könnte. Und dann mache ich das sehr, sehr gerne, selbstverständlich. Aber ich bin da jetzt nicht so, ja.
Gibt's was, was dir deinen künstlerischen Werdegang irgendwie hätte erleichtern können? Also gab es vielleicht subjektiv Hürden, die deinen Weg unnötig erschwert haben?
Ja, ich selber. Ehrlich gesagt. Ich mit meinem krassen Kritiker, den man immer in sich hat, der hat es mir echt ganz schön schwer gemacht, weil die Anfänge sind ja einfach so, ne? Du gehst irgendwo raus, du probierst was aus, du bist in einer Mixshow, die Leute wissen nicht, was sie erwartet. Und ich habe blöderweise, ich möchte nicht sagen Fehler, weil dann würde ich mich schon wieder kritisieren, aber da war ich noch nicht so stabil und habe mir das sehr, sehr, sehr zu Herzen genommen und bin dann teilweise nach so Abenden, die eben nicht so funktioniert haben, wie ich mir das ausgemalt habe, ein halbes Jahr nicht mehr auf die Bühne gegangen. Und das sind schon so Schritte. Ah, deshalb, wenn es jemand hört, der sich überlegt, ob er auf die Bühne gehen will, das ist Hausaufgabe, da muss man durch. Da muss man die Zähne zusammenbeißen und muss sich immer wieder sagen, hey, das gehört dazu. Mach mit dir selber aus, die ersten 10 Male dürfen erstmal überhaupt nicht so laufen, wie du dir das ausmalst. Ne? Und dann gucken wir mal hin, was hat denn funktioniert, was hat nicht funktioniert. Aber das sofort hinzuwerfen, klar, es ist auch hart, ne? Es ist ultra hart, auf der Bühne zu stehen. Leute gucken dich an und du malst dir Dinge aus, die du zusammengeschrieben hast und es lacht keiner. Du gehst ja nicht hin, um einen wissenschaftlichen Beitrag vorzutragen, sondern du willst ja die Leute schon zum Lachen bringen und einfach machen, machen, immer weiter, immer weiter.
Gab es auf deinem künstlerischen Werdegang eigentlich Menschen, bei denen du den Eindruck hattest, dass sie dir irgendwie Steine in den Weg legen? Und wenn, waren das eher Frauen oder eher Männer?
Nee, also ich glaube, so wirkliche Steine in den Weg gelegt. Also wenn, dann habe ich das nicht gesehen oder nicht gemerkt. Na, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich merke schon, dass es unter Frauen fehlt mir streckenweise schon die Solidarität. Also das, ich glaube, dass Frauen, gerade dadurch, dass es eben so schwierig ist in einer Mixshow, wo 5 Männer sind, ist halt immer nur eine Frau dabei und nicht 4 Frauen, ein Mann. Und dann kommt man schnell in so eine Bredouille und denkt, oh Gott, nicht, dass sie mir was wegnimmt. Das finde ich so irre schade. Das fehlt mir ein bisschen, aber es wandelt sich ja gerade total. Das finde ich total schön. Und ich glaube, der große Unterschied ist einfach, dass wir Frauen anders miteinander umgehen, leider wie die Männer. Wir trauen uns oft nicht, einfach auch das zu sagen, was wir jetzt gerade denken. Ne? Also einfach sagen, du hast du das gerade irgendwie blöd gemeint oder warum hast du das gesagt? Oder ne? Und Männer sind da ganz anders. Männer sind so, boah Bruder, ich hab so rasiert gerade, ich hab rasiert. Man denkt so, ja, okay. Und der andere sagt, nö, also es, die haben ja gar nicht gelacht bei dir. Es wird eine Frau nie, also eine Frau würde ich niemals einfach ganz, also wir sind dann eher so, ja, das freue ich mich nicht. Und dann aber hintenrum irgendwas sagen und so. Das finde ich so schade. Ja, weil wir halt auch so viel denken, ne? Also wir denken viel mehr als die Männer, glaube ich. Wir durchdenken alles zehnmal. Und was du jetzt denken könntest in dem Moment, wenn wir das Gespräch führen, oh, fand die Franzi das jetzt blöd, dass ich das gesagt habe. Ein Typ würde sagen, war geil, das Interview, war geil.
Aber wie denkst du, würde jetzt so ein Typ, ja, wie würde jetzt der damit umgehen, wenn eine Frau sagt, nee, fand ich überhaupt nicht. Fand ich überhaupt nicht gut. Es wäre auch nochmal was anders, oder?
Total. Ja. Das könntest du niemals machen.
Ja, genau. Also nicht nur, weil man selber so höflich ist, sondern auch, weil man weiß, oh scheiße, das darf ich eigentlich nicht sagen.
Ich muss du bist natürlich, sein. Und das ist das, was ich da raste ich komplett aus. Wenn ich lerne, einfach klar zu kommunizieren und irgendwo hinkomme und sage, pass mal auf, das und das, das möchte ich aber nicht. Mhm. Dann heißt es, oh Gott, die Böckler ist total kompliziert, die ist super anstrengend. Nee, ich habe in einem ganz normalen Ton einfach nur gesagt, das möchte ich und das möchte ich nicht. Ein Typ darf das. Ein Typ, der wird nie, wenn jemand kommt, wenn jemand, ich nenne keine Namen, eine fünfseitige Bühnenanweisung hat, ja, da kommt nie irgendwie, der ist vielleicht, oh, der will ein bisschen viel. Ich stell mal vor, wenn wir Frauen eine fünfseitige Bühnenanweisung, du würdest auch keinen einzigen Termin bekommen.
Nein, das stimmt.
Also nur so. Und da, das finde ich, das muss ich ändern, weil sonst raste ich aus. Also wirklich, da werde ich echt wütend.
Was könnte sich deiner Meinung nach eigentlich in der Branche ändern, um jungen Künstlern und Künstlerinnen ihren Weg zu erleichtern?
Das ist ja jetzt gerade eine schwierige Frage in Corona-Zeiten, weil ich da gerade kein passendes Konzept dafür habe. Aber ich glaube, man müsste mehr spielen dürfen. Findest du es schwer, da als Nachwuchs reinzukommen?
Ja, ich fand das schon schwer. Diese ganzen Mixshows und so, das war nicht so schwer, aber dass du dann wirklich das schaffst, dass Menschen zu deinem Solo kommen, dass du dann davon leben kannst und so. Also dieser lange Weg, bis man einfach einen vollen Tourplan hat, Agentur, die hinter einem steht.
Ach schau, sowas habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte jetzt einfach in meinem Kopf war so, wie kann man es erleichtern, dass Menschen auf eine Bühne können und sich ausprobieren können. Weil das finde ich ist nicht schwer. Also in Köln hast du wirklich sehr, sehr viele offene Bühnen, wo du wirklich deine Hausaufgabe machst zu Hause, dein neues 5-10-Minuten-Set schreibst, dich anmeldest und dahin gehst. So. Mhm. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, über ein 90-Minuten-Programm mit Agentur und Booking und dass man davon hauptberuflich leben kann, fleißig sein. Aber um es zu erleichtern, die Frage
was
ist ja,
wie kann man... Was müsste sich in der Branche ändern?
Vielleicht stehe ich auf dem Schlag, vielleicht kannst du mir helfen. Ich weiß es nicht.
Also ich habe immer den Eindruck, was da gibt es so eine gläserne Decke. Also da gibt es diese Nachwuchskünstler und ein paar schaffen es halt hoch irgendwie. Und natürlich sind es meistens die einfach gut sind. Aber oft ist es so, dass manche halt aufhören, bevor sie irgendwie es nach oben schaffen, durch diese gläserne Decke durch, weil von oben sich einfach niemand für diese Nachwuchsleute interessiert. Also so ging es mir immer. Ich habe immer den Eindruck gehabt, ich spiele und spiele und spiele und spiele und ob ich das mache oder nicht, interessiert keine alte Sau. Also so über Jahre. Aber vielleicht ist das einfach auch was nur ich so empfunden habe oder so. Also weißt du,
vielleicht kann ich die Frage nicht beantworten, weil es mir immer noch so geht.
Nein!
Und ich spiele und es interessiert keine Sau.
Du warst gestern beim HR Comedy Marathon.
Das ist richtig, meine Damen und Herren. Und das kann man sich auch noch auf YouTube angucken.
Genau.
Auf unbestimmte Zeit.
Also welche Strukturen vielleicht? Hättest du einen Vorschlag irgendwie, was man anders machen kann, damit es einfach leichter wird, irgendwie ja, durch die gläserne Decke zu kommen? Oder
nee, so. Weil ich es echt sauschwer finde. Weil ich bin nicht durch die gläserne Decke, das ist irgendwie Panzerglas. Ich komme nicht durch. Und I don't know. Ich weiß es nicht. Aber wenn du es weißt, lass es mich wissen, was man da anders machen kann. Ich finde es einfach auch scheiße schwer. Also, weil, guck mal, wenn wir da irgendwie dran gehen, okay, 90 Minuten, dann sag mal, du hast ein Bombenprogramm. Dich kennt aber einfach keine Sau, weil man dich nicht kennt. Punkt. Genau. Weil du halt nicht Nachrichten moderiert hast und keine eigene Comedy-Show hattest und nicht im Tatort die Hauptrolle gespielt hast. So. Oder ein Arzt bist, der jetzt ein Buch schreibt. So. Und wie geht man da vor? Also, ja, wie macht man das marketingtechnisch, dass die Leute sagen, also zum Beispiel, ich komme aus Süddeutschland und bei uns ist es einfach so, da ist ein Foto von mir, der, ja, aber die habe ich ja noch nie gesehen. Die kann bestimmt nichts. Ist die vom Fernsehen neu? Da gehen wir nicht hin. Oh, guck mal, der. Den habe ich schon mal gesehen. Nachts um 3 hat er was erzählt. Ja, dann gehen die Leute dahin.
Ja, ich weiß.
So. Ja, wenn das so läuft, was soll ich denn da von eine Idee entwickeln? Also, wie sollen das denn tolle, talentierte junge Leute schaffen, die ein tolles Programm haben, die ja vielleicht einen Kredit aufnehmen und für 2 Millionen eine Werbung schalten, die Tag und Nacht läuft, dass die Leute, es ist wirklich schwer in der heutigen Zeit, weil alles so schnell ist und so schnelllebig und du bewirbst dich schnell mit einem Video irgendwo, zack, bist du dabei.
Also ich glaube einfach, dass das jetzt bei mir anders ist, weil ich halt vor allen Dingen auf Süddeutschland, vor allem auf Bayern halt, da ist es leichter, weil du hast eine überschaubare Branche erstmal.
Das stimmt auch.
Und dann irgendwann kennen die dich alle. Also du musst das da genauso erarbeiten und so und über Jahre und du musst ein zweites Programm liefern, das auch wieder gut ist und so. Aber trotzdem glaube ich, dass das halt deutschlandweit, wenn dann der Sprung immer irgendwie übers Fernsehen oder über YouTube oder keine Ahnung, irgendwie über ein Massenmedium geht, glaube ich, weil anders ist echt schwierig, oder?
Auf jeden Fall. Also du hast ohne soziale Medien hast du gar keine Chance.
Ja, dann könnten wir doch sagen, dass irgendwelche wichtigen Medien, zum Beispiel ZDF oder so, mehr Nachwuchskünstler fördern müssten.
Absolut. Hallo, liebe ZDF-Zuhörer. Ja, sucht euch Nachwuchskünstler und fördert die, weil die abhängig sind von Fernsehauftritten, von, wobei Fernsehen wird es wahrscheinlich in ein paar Jahren auch nicht mehr geben, aber von Netflix. Ja, auf jeden Fall.
Was sind deine nächsten beruflichen Projekte?
Eigentlich hätte ich jetzt im Dezember mal wieder schön im Quatsch Comedy Club gespielt. Es wurde leider verschoben. Das ist so traurig. Ehrlich gesagt, also wann ich auf der Bühne das nächste Mal stehe, das weiß ich nicht.
Aber du bist als Schauspielerin, glaube ich, sehr gut gebucht gerade, oder?
Mhm. Da war es wirklich ein sehr schönes Jahr. Und ich drehe jetzt noch was für Der Lehrer, für die Serie. Und für einen kleinen Piloten, für eine neue RTL-Serie. Und ab Februar sieht man mich im Kino bei Oscars Kleid. Das ist ein ganz toller Kinofilm mit Florian David Fitz. Florian David Fitz hat wieder ein ganz tolles Drehbuch geschrieben und der kommt im Februar raus. Da kann man mich sehen.
Vielen Dank für das wunderbare Interview. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und natürlich weiterempfehlt. Außerdem findet ihr Ladies First auch auf Instagram mit vielen tollen Fotos zu den aktuellen Folgen.
Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, claudiapichler.com oder franziska-wanninger.de. Da findet ihr auch immer die neuesten Folgen. Support your local ladies.